Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschuguel-Dramin. In den letzten Monaten boomten Verschwörungstheorien in sozialen Medien. Das Coronavirus sei nicht schlimmer als eine Grippe, der Mund-Nasen-Schutz sei gesundheitsschädlich und Impfungen richten mehr Schaden an, als sie nutzen. Umso wichtiger ist es, solchen Statements mit fundiertem Journalismus entgegenzutreten. Dass das bei vielen noch ankommt, zeigen die konstant hohen Quoten bei Religions- und Wissenschaftssendungen. In dieser Sendung stellen wir Ihnen drei Frauen vor, deren Arbeit genau für diesen fundierten Journalismus steht. Unser erster Beitrag beginnt an einem Oktobertag am Wiener Stephansplatz. Im Büro der Katholischen Medienakademie hat Barbara Krenn Platz genommen. Sie leitet seit diesem Sommer die ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik Multimedial. Im Gespräch mit Elisabeth Hess und Thomas Winkelmüller geht es unter anderem um die Zusammenlegung der Abteilungen Radio, Fernsehen und Online, wie sich die journalistische Arbeit durch den Lockdown verändert hat und ihre große Leidenschaft, das Schwimmen.
Schwimmen ja gerne, oder?
Ah, jetzt gut recherchiert. Ja, genau, aber heuer leider gar nicht so viel, muss ich sagen.
Die Liebe zum Schwimmen begleitet sie schon seit ihrer frühesten Kindheit. Damals ist sie im Schwimmverein als Leistungsschwimmerin unterwegs gewesen. Die Freude, an Wettbewerben teilzunehmen, ist bis heute geblieben.
Ich mag Wettkämpfe immer noch gern, ja, auch wenn das jetzt in einem ganz anderen Niveau ist. Das heißt, ich misse mich da gern und ich trainiere auch gern auf sowas hin. Aber auf der anderen Seite, jetzt gerade auch beim Open-Water-Schwimmen, finde ich, ist das eine Form eigentlich fast der Meditation, auch wenn man einfach da auf niemanden aufpassen muss. Das ist ja anders, als wenn man in einer Schwimmhalle schwimmt. Da schwimmt er ständig wieder dazwischen und da muss man sehr auf Sicht sozusagen auch schwimmen. Wenn man so, was weiß ich, durch einen See schwimmt oder bei der Donau, da schwimmt man so dahin, der Atem spielt eine wichtige Rolle und ja, der Rhythmus eigentlich, ja, das ist eben, das hat fast was Meditatives.
Eigenschaften wie Ausdauer und Disziplin, die im Sport das Um und Auf sind, kann sich die gebürtige Steirerin auch in der Arbeit als Abteilungsleiterin mitnehmen.
Ja, das glaube ich eigentlich schon, also wirklich so diese Ausdauer. Ich glaube schon, dass ich eher einen langen Atem habe und das braucht man beim Schwimmen auch und das habe ich, glaube ich, im Job. Also ich bin immer so, war beim Schwimmen diejenige, die immer wirklich eher lange Distanzen lieber geschwommen ist als die Sprints, ja. Also, und das ist, glaube ich, im Job schon auch was mich auch charakterisieren würde.
Im ersten Lockdown mussten die ORF-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice übersiedeln. Während die Sport- und Kulturabteilung aufgrund von abgesagten Veranstaltungen weniger Berichte liefern konnte, war die Religionsabteilung sehr gefragt.
Wir sind extremst gefordert gewesen, ja, weil wir nicht nur unsere ganz normalen Sendeformate gehabt haben, die ganz normal weitergelaufen sind, sondern weil wir auch zusätzliche Sendungen dann auch erfunden haben, auch Sendeleisten, ja, wie ORF3, die Feierstunde beispielsweise, ja. Einerseits mit Gottesdienstübertragungen aus dem christlichen Bereich, katholisch, evangelisch, orthodox, und andererseits auch mit Ritualen und einem Serviceangebot auch für die anderen gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften, die es in Österreich gibt.
Skype- und Zoom-Anrufe statt persönlicher Interviews wurden zum Corona-Alltag von Journalisten und Journalistinnen. Es galt, neue Arbeitsweisen einzusetzen.
Eine Kollegin jetzt, um nur ein Beispiel zu nennen, die macht jetzt gerade nächste Woche wieder ein Interview mit jemandem im Ausland und wir haben ein Kamerateam angemietet von dort und sie schaltet sich per Skype dazu und wir haben die schönen, ganz normalen, gewohnten Bilder und trotzdem sitzt die Kollegin aber in Wien.
Die Diskussion, ob Religion Privatsache oder der Öffentlichkeit bedarf, wird medial breit diskutiert. Barbara Krenn zeigt zu diesem Thema eine klare Haltung.
Ich glaube, dass natürlich Religion ein Teil der Öffentlichkeit ist. Ja. Man muss ja nur herumgehen und sieht es beispielsweise. Ja. Wurscht, ob das Kirchen sind, ob das religiöse Symbole sind, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Religion im Leben von so vielen Menschen eine Rolle spielt. Insofern ist es auch öffentlich. Und ich persönlich bin auch der Meinung, bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass es Teil der Öffentlichkeit bleibt, damit es nicht in die Hinterzimmer sozusagen kommt. wofür Religion ja natürlich auch anfällig ist, ja, nämlich für Fundamentalismen, und dass das dann viel, viel schwieriger ist, dem sozusagen Herr zu werden. Ja. Also ich glaube, das ist eine Form der Prävention, sozusagen der Fundamentalismusprävention, dass Religion Teil der Öffentlichkeit bleibt.
Die 47-Jährige betont, dass ihre Abteilung, wie alle anderen im ORF, kritisch, wertneutral und unabhängig berichtet und alle anerkannten Religionsgemeinschaften zur Sprache bringt. Von Kirchenfunk könne daher keine Rede sein. Wie sieht es mit den Angestellten in der Religionsabteilung des ORF aus? Gibt es auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem muslimischen Glaubensbekenntnis?
Von den Angestellten her, das stimmt, dass wir jetzt niemanden haben, der muslimisch ist. Wir haben aber auch nicht, also das spielt bei der Besetzung, spielt das grundsätzlich keine Rolle, ja, welches Religionsbekenntnis jemand hat, auch nicht in der Religionsabteilung. Es wird erstens niemand gefragt nach dem Religionsbekenntnis und zweitens sitzen da Agnostiker und Agnostikerinnen auch drinnen, genauso wie Menschen und Mitarbeitende, die gläubig sind, jetzt egal welcher Religionszugehörigkeit, ja. Aber das ist in dem Fall eine Privatsache. Das Wichtige ist bei unserer Auswahl, dass man, oder der Mitarbeitenden, dass es ein Interesse gibt am Gegenstand, dass es auch ein Wissen darum gibt, natürlich. Und dass es, und das finde ich schon sehr wichtig, dass es auch einen Respekt gegenüber den verschiedensten Glaubens- und Religionsgemeinschaften gibt.
Namhafte Journalisten wie Florian Klenk, Barbara Todt, Euke Frank und Armin Wolf haben ihre ersten redaktionellen Erfahrungen in einer Schülerzeitung sammeln können. Auch Barbara Grenz' journalistische Karriere hatte dort ihre Wurzeln.
Eigentlich hat meine Karriere viel früher begonnen. Mit einer Freundin haben wir, ich glaube, da bin ich Volksschule gegangen, haben wir schon immer zu Hause Zeitungen gemacht. Ja. Oder sind damals mit dem Kassettenrekorder noch herumgegangen und haben Interviews aufgenommen und so, ja. Also, nein, und in der Schülerzeitung, das war vor allem in meiner Zeit in der HBLA in Fonsdorf. Ich erinnere mich an ein großes Thema, das natürlich in der Schülerzeitung großes Gewicht gehabt hat. Das war gerade die Zeit, wo Nelson Mandela sehr in den Schlagzeilen war und sehr wichtig. Und das ganze Thema der Apartheid, da haben wir beispielsweise eine ganze Zeitung dazu gemacht oder so, ja.
Gren konnte sich lange Zeit vorstellen, als Lehrerin zu arbeiten. Sie studierte Theologie in Graz und Tübingen. Erst ein Kurs an der katholischen Sozialakademie und ein Praktikum in der Religionsabteilung brachten sie zum Journalismus zurück. So wurde sie über die Jahre hinweg von der Praktikantin zur Gestalterin von ORF-Religionssendungen und schließlich zur Hauptabteilungsleiterin. Die Religionsabteilung ist die erste Abteilung im ORF, in der die Bereiche Radio, Fernsehen und Online-Multimedial zusammenarbeiten. Diese neuen Strukturen bringen für Gren neue journalistische Herangehensweisen.
Es geht ja nicht darum, dass man jetzt Radio und Fernsehen und Online vermanscht sozusagen. Ja? Also jedes Medium hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, funktioniert anders, hat seine eigenen Rhythmen, hat auch seinen eigenen Eros sozusagen, ja, und muss auch anders gemacht werden. Das heißt, da braucht es natürlich weiterhin Spezialisten, Spezialistinnen, unterschiedliche Zugänge, um Themen aufzubereiten.
Für Gren ist klar, die Zusammenlegung bietet logistische Vorteile.
Den Vorteil von dieser Zusammenlegung finde ich darin, dass wir ja an denselben Themen sozusagen arbeiten. Ja. Es gibt natürlich Themen, die machen nur das Radio, und es gibt andere Themen, die machen nur das Fernsehen und nur online. Ja. Aber es gibt trotzdem einige Themen oder viele Themen, die für uns alle interessant sind. Und die gemeinsam aufzubereiten und dann aber unterschiedliche Zugänge auch zu finden, da finde ich, dass wir Themen eigentlich breiter sozusagen machen können. Und durch die Zusammenlegung haben wir das Know-how auch von viel mehr Menschen sozusagen zusammen, ja.
Im Vorfeld galt es auch, Überzeugungsarbeit zu leisten, denn der Umzug bedeutete für Journalisten und Journalistinnen, die jahrzehntelang im Radiofunkhaus gearbeitet haben, eine neue Umgebung und neue Arbeitsweisen.
Aber natürlich ist das für die Radiokolleginnen und Kollegen schwieriger gewesen, das ist ja eh keine Frage, weil sie mussten halt weg vom Gewohnten, ja. Wir, also die Mitarbeitenden vom Fernsehen, wir waren in unserer Umgebung, ja. Und für die Ö1-Kolleginnen und Kollegen ist natürlich das natürlich ein Thema, dass ihr Sender sozusagen, ja, dass sie ein bisschen das Gefühl hatten, dass sie da rausgerissen werden, allein vom Örtlichen her. Ja. Und das ist natürlich auch eine Sorge, aber die nehme ich sehr ernst. Ja. Und da schauen wir natürlich, dass das nicht passiert. Das wäre ja widersinnig, wenn das passieren würde. Ja.
Nach über 20 Jahren als Leiter der TV-Abteilung Religion und Ethik übergab Gerhard Klein seiner Nachfolgerin Stift und Papier. Barbara Grenn hat ihren ehemaligen Vorgesetzten, er ist heute journalistischer Leiter der Katholischen Medienakademie, positiv in Erinnerung.
Was ich sehr geschätzt habe an ihm als Chef war, dass er sich manchmal eine Geschichte angeschaut hat und dann gesagt hat, nein, das ist aber nicht gut oder so, ja, oder das findet er jetzt nicht gut. Und es hat immer wieder dann aber auch das gegeben, dass er sich das dann auf Sendung angeschaut hat und dass man dann einen Anruf gekriegt hat und gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich da gehabt habe, das ist ein super Film. Ich habe an ihm immer sehr geschätzt als Chef, dass er immer sehr, sehr klar und deutlich gesagt hat, wenn ihm was nicht gefallen hat und wenn ihm was nicht passt. Und gleichzeitig aber hat er zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen und gesagt, wenn ihm was super gefallen hat und wenn wirklich was gelungen ist.
Das erste Jahr als Abteilungsleiterin erlebt Grenn gerade in der besonders schwierigen Corona-Zeit. Es wird also Zeit, um in die Zukunft zu schauen.
In einem Jahr hoffe ich, dass Corona mal kein Thema mehr ist, ja. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir uns wir haben ja jetzt Tierressorts, die alle multimedial aufgestellt sind. Und da würde ich mir wünschen, also diese Ressorts sozusagen, wo wir jetzt noch in der Annäherung sind und dass die sich komplett gefunden haben, dass wir darüber reflektieren können und dass wir als Abteilung für Religion und Ethik die besten Journalistinnen und Journalisten im Land sind.
Das Gespräch führten Elisabeth Hess und Thomas Winkelmüller. Vom Stephansplatz zieht es uns nun ins ORF-Funkhaus in der Wiener Argentinierstraße. Auf Renata Schmidkons Tisch in ihrem Büro stapeln sich Biografien und Sachbücher. Auch ihre Regale sind übervoll damit. Seit fast 7 Jahren leitet sie die wöchentlich auf Ö1 ausgestrahlte Interviewreihe Im Gespräch. Seither hat sie unzählige interessante und außergewöhnliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vors Mikrofon bekommen. Über ihre Arbeitsweise, was sie geprägt hat und wie sie zeitgemäßen Religionsjournalismus definiert, erzählt sie Desiree Brammer im folgenden Gespräch.
Also zum Teil kriege ich von den Verlagen einfach, wie man hier sieht auf meinem Tisch, Bücher zugeschickt. Und dann gucke ich mir die an und dann denke ich mir, ah, das könnte interessant sein oder das vielleicht nicht. Dann gibt es natürlich Menschen, die man selber für spannend findet und sich denkt, ah, einmal Jean Penn, das muss sein. Ja, gut, ist mir jetzt noch nicht gelungen. Aber zum Beispiel T.C. Boyle war für mich ein Geschenk des Verlags, also muss ich sagen.
Sie hat ein besonderes Talent dafür, sich an Menschen heranzutasten, einen sehr persönlichen Zugang zu ihnen zu finden und sie so zum Erzählen zu bringen. Das erklärt sie anhand einer Metapher.
Also so ein Interviewpartner, das ist wie so ein kleiner Ball, den man in der Hand hat. Und dann wirft man den so oft hoch und guckt immer wieder. Und immer wieder sieht man eine andere Seite von diesem Ball. Und wirft das so lange hoch, bis man das Gefühl hat, irgendwie, jetzt weiß ich, wie sich das in der Hand anfühlt. Jetzt weiß ich, wie hoch ich werfen muss, damit er wieder gut runterkommt. Jetzt habe ich alles von oben und unten und allen Seiten angeschaut. Jetzt weiß ich, wie das Material ist, aus dem dieser Ball ist.
Vom Fenster ihres Büros kann Renata Schmidt-Kunz auf den Sportplatz des Theresianums blicken. Kindergartenkinder spielen vor ihrem Fenster, die ganz Kleinen spazieren in Zweierreihe. Sie genießt diese besondere Aussicht. Oft kommt sie aber nicht dazu, weil sie ständig am Vorbereiten für Interviews ist. Um tief in die Geschichten eines Menschen eintauchen zu können, hat sie sich angewöhnt, zuerst über die Kindheit ihrer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu recherchieren.
Weil wir jetzt gerade die Kinder da vom Theresianum Kindergarten hören, im Hintergrund. Bei fast jedem Menschen kann man sagen, dass die grundsätzlichen Erfahrungen und Prägungen in der Kindheit passieren. Wenn zum Beispiel jemand eine Fluchterfahrung gemacht hat, wie das bei der Frieda Meissner-Blau der Fall war. Wenn ein Mensch aus einem religiösen Kontext kommt, zum Beispiel hatte ich mal die Fugees, diese Gruppe, diese Musikgruppe aus den USA, mit der Lauryn Hill, glaube ich, hieß sie, und der Wycliffe Jean und noch ein Dritter. Das waren die Fugees, die waren in den 90er Jahren wahnsinnig bekannt. Wenn einer Wycliffe Jean heißt, dann heißt das für mich als Theologin, dass seine Eltern irgendwas mit Wycliffe zu tun hatten, also reformierte Protestanten waren. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie kommst du zu deinem Namen und was ist? Und dann stellte sich heraus, ich habe das dann recherchiert gehabt, natürlich schon, wusste ich auch schon, dass er Pfarrerssohn war. Und wie kommt jetzt ein Pfarrerssohn zu den Themen, die er da besingt? Warum nennen die sich Fugees? Ja, weil sie viel über Refugees in ihren Texten gemacht haben. Also das heißt, ich versuche einfach so eine Person über, warum heißt die so, warum hat die das gelernt, wie ist die Familienkonstellation gewesen. Und da erfährt man schon mal ganz viel. Das heißt, meine erste Recherche zu einem Interviewpartner ist immer, wo kommt er her? Was ist dessen Hintergrund? Da kann man eigentlich nie was falsch machen, wenn man damit anfängt, ehrlich gesagt.
Neben Büchern stapeln sich in ihrem Büro auch DVDs von Filmen, die sie produziert hat. Auch bei ihrem 2011 erschienenen Erfolgsfilm »Das Weiterleben der Ruth Klüger« spielt die Kindheit ihrer Protagonistin eine wichtige Rolle.
Wir Überlebende der großen jüdischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die heutzutage die Shoah oder der Holocaust genannt wird, wir sind sozusagen ein Auslaufmodell. Nur ganz wenige von uns gibt es noch und diese wenigen, zu denen ich gehöre, waren damals Kinder.
Mit 12 Jahren überlebte Ruth Klüger den Holocaust als einzige ihrer Familie. Der Film lebt von der persönlichen, vertrauensvollen Beziehung, die Renata Schmidt-Kunz zu Ruth Klüger, die heuer verstorben ist, aufbauen konnte. Wie gelingt es ihr, diesen Draht zum Menschen herzustellen?
Naturtalent? Ich weiß es nicht. Es gibt Leute, mit denen komme ich überhaupt nie nahe. Und mit der Ruth war es auch nicht immer einfach. Also die war auch eine sehr schwierige Frau. Ich habe anfangs natürlich wahnsinnigen Respekt vor ihr gehabt. Da war ich schüchtern, auch ich bin schüchtern. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie mir vertraut.
Dieses Vertrauen, das sie gewonnen hat, hat die besondere Qualität des Films ausgemacht.
Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo ich die Ruth gebeten habe, ob wir sie nachts, wenn sie schläft, drehen dürfen. Weil ich wusste, dass sie hat auch ein Gedicht darüber geschrieben, dass sie es so empfindet, dass ihr Vater nachts wie ein Gespenst spukt, sozusagen. Im guten Sinne spukt natürlich. Und dann wollte ich diese Szene haben. Und das ist schon so ein Zeichen von ihrem Vertrauen auch uns gegenüber gewesen. Also das war mit dem israelischen Kameramann, dass wir nachts um 5 aufgestanden sind. Wir haben ja in Hotels gewohnt, also nicht bei ihr. Und ins Haus gekommen sind mit dem eigenen Schlüssel, den sie uns gegeben hatte. Und dann diese Nachtszene, wo sie im Bett lag, gedreht haben. Die ich im Film irgendwie so, abgesehen davon, dass sie wunderschön gedreht ist, einfach wichtig finde. Es gibt im Englischen das Wort to haunt, to be haunt. Etwas verfolgt einen, ja. Das konnten wir gut umsetzen. Das hat mir gut gefallen.
Ihr Talent, auf Menschen zuzugehen, hat sie aus ihrer eigenen Kindheit mitgenommen.
Ich muss natürlich schon sagen, dass ich von meiner Herkunft her, vom evangelischen Pfarrhaus, da kann man einfach nicht schüchtern sein. Weil es kommen jeden Tag 1000 Leute ins Haus und man muss immer Grüß Gott, Herr Kurator und auf Wiedersehen, Frau. Und wenn man nicht grüßt, kommen die Leute aus dem Dorf und beschweren sich bei den Eltern, die Pfarrer Dirndl hat nicht gegrüßt und so. Also man muss irgendwie, glaube ich, kenne auch wenig Pfarrerskinder, die schüchtern sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss schon irgendwie eine Fähigkeit haben, sich mit Leuten zu verbinden in so einem Elternhaus.
Geboren 1964 in Hattingen an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen, wuchs Renata Schmidt-Kunz als Pfarrerstochter zunächst im Pfarrhaus in Laa an der Theia auf. Später zog die Familie nach Kärnten. Ihre Eltern stammen aus Deutschland und gehörten der protestantischen Proletarierschicht an, erzählt Schmidt-Kunz. Von ihren Eltern habe sie eine soziale Prägung mitbekommen und sie habe sich selbst zu Glaube und Religion eine Meinung bilden können.
Also wir sind ganz frei aufgewachsen zu Hause. Das, womit ich mich beschäftigt habe, damit habe ich mich beschäftigt. Aber es war nie verlangt, dass wir irgendwie zu sein hätten. Oder wir waren einfach so ein typisches deutsches evangelisches Pfarrhaus. Das ist halt einfach jetzt der Beruf des Vaters. Da muss jeder mithelfen. Meine Schwester hat die Orgel gespielt. Ich habe den Kindergottesdienst gemacht. Mein Bruder konnte sich immer am leichtesten entschlagen mit irgendwelchen Argumenten. Meine Mutter hat den Frauenkreis geführt und Religionsunterricht gegeben an der Volksschule und fertig. Das war einfach unser Leben.
Ihr traditioneller Glaube an den Gott der Bibel ging ihr gegen Ende ihres Theologiestudiums zunehmend verloren. Die Arbeit als Pfarrerin in der evangelischen Kirche kam für sie daher nicht mehr in Frage. Heute glaubt sie an keinen personifizierten Gott, eher fühlt sie sich aufgehoben in der Schöpfung als Teil eines Ganzen.
Was mich überhaupt nicht interessiert hat, war Predigtlehre oder sowas, weil ich das sowieso nie wollte. Ich hätte mich nie auf eine Kanzel stellen können und den Leuten sagen können, was der liebe Jesus sich geopfert hat für sie. Oder so. Da wären bei mir viel zu viele Fragezeichen gewesen.
Religionsjournalistin wurde sie durch Zufall.
Meine Schwester sollte ein Ferialpraktikum machen beim Bayerischen Rundfunk. Sie hatte keine Lust, nach München zu fahren, hat mich gefragt, willst du? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann bin ich halt nach München gefahren und habe da in einer Fernsehserie mitgearbeitet als Redaktionsassistentin, die hieß Bibel im Bild. Ich habe sogar noch diesen Titel erfunden, von Zeit im Bild hin zu Bibel im Bild. Also wir berichten euch jetzt Wissenswertes über die Bibel.
Seit 1990 arbeitet sie als Moderatorin, Redakteurin und Dokumentarfilmregisseurin beim ORF. Lange Zeit war sie die einzige evangelische Theologin in der Abteilung für Religion im Fernsehen und erfand die bis heute bedeutungsvollen Formate Kreuz und Quer und Religionen der Welt mit. Heute bezeichnet sie sich als Journalistin mit Steckenpferd Theologie. Sie beobachtet ein Abnehmen am Interesse an Themen der Religion, obwohl gerade diese Themen in Zeiten des Neoliberalismus von großer Bedeutung wären.
Ich finde, Religionsjournalismus ist extrem wichtig. Und ich meine, dass die Zeit zum Beispiel vor vielen Jahren dieses Glaube und Zweifel eingeführt hat, diese letzte Seite immer, das zeigt ja, dass Menschen dieses Bedürfnis haben.
Eine zeitgemäße Berichterstattung zum Thema Religion und Ethik ist für Schmidt-Kunz auch deshalb wichtig, weil sie beobachtet hat, dass vielen Menschen das Grundlagenwissen über Religionen abhanden gekommen ist.
Wenn zum Beispiel evangelisch aus der Kirche austreten mit der Begründung, ich kann den Papst nicht leiden, dann ist das schon so ein religiöser Alliteralismus, ja. Oder dieser Hang zur Esoterik oder so, was ich überhaupt niemanden verurteile. Also jeder soll das machen, was er möchte, wenn er darin was findet. Aber ich denke, dass in einer vernünftigen Gesellschaft, und da bin ich halt so ein wahrscheinlich schon nicht mehr aktuelles Kind der Aufklärung, dass da über das Gespräch und um das Lernen und die Auseinandersetzung eben schon Menschen auch mündiger auch in Bezug auf religiöse Empfindungen und auf religiöses Denken gemacht werden können.
Für einen guten Religionsjournalismus müsse man nicht zwingend Theologin sein, aber man sollte sich mit der Denkwelt von Religionen auskennen und sich mit der nötigen Unvoreingenommenheit nähern.
Ich finde es nicht gut, wenn Leute Religionsjournalisten sind, die Glauben vermitteln wollen. Dann sollen die zu einem dezidierten religiösen Radiosender gehen, wo sie dann missionieren und Botschaften weitergeben können. Aber Religionsjournalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen muss ein kritischer Journalismus sein, der mit der Äquidistanz sich den Religionen nähert, die nötig ist, um dem Zuschauenden und der Zuschauenden ein Bild von dieser Religion zu geben, damit die zuschauen, und das gilt für jeden Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens, sich selbst ein Bild machen kann und aus der eigenen Verantwortung heraus eine Beurteilung, wenn sie denn nötig ist, auch abgeben kann.
Ihren sehr persönlichen Zugang zu religiösen und gesellschaftspolitischen Aspekten schildert Schmidt-Kunz in ihrem 2019 erschienenen Buch »Himmlisch frei«, warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Transzendenz beschreibt sie als Fähigkeit des Menschen, über seine Existenz hinauszudenken.
Das Buch habe ich ja eigentlich geschrieben, weil ich eben fand, dass in dieser völlig kapitalistisch plattgemachten Welt der Eindimensionalität, dass in dieser Eindimensionalität, die also sozusagen diesen Bereich des Unverfügbaren gar nicht mehr lehrt. Ich finde es doch fantastisch, was wir alles an Bildern in diesen Bereich des Unverfügbaren reingestopft haben. Die ganze Kunstgeschichte lebt davon, dass wir das gemacht haben. Und auf einmal soll es das alles nicht mehr geben. Auf einmal soll es nur Fakten geben. Die Fakten werden natürlich ideologisch bestimmt. Verkauft wird es uns als Naturgesetz. Und gegen das anzuschreiben, das war der Ursprung meines Buches. Und dass daraus zufällig eine religiöse Autobiografie wurde, das hat damit zu tun, dass ich erklären wollte, wie ich zu diesen Gedanken gekommen bin. Welche Erfahrungen ich gemacht habe in meinem Leben, um dazu zu kommen und zu sagen, wir brauchen diesen Bereich der Unverfügbarkeit. Wir müssen Platz in unserem Kopf haben. Und zwar mindestens 100-mal so viel, wie unser Kopf groß ist, muss es oder 1000-mal so viel Platz um uns herum geben, sozusagen noch andere Dinge denken zu können. Niemand würde auf die Straße gehen und sagen, wir kämpfen jetzt für Gerechtigkeit, wenn er nicht das Gefühl hätte oder das Wissen hätte oder eingeschult worden wäre in die Tradition, dass jemand sagt, weißt du, es gibt auch noch ein anderes Leben. Das ist möglich. Ein anderes Leben ist möglich.
Wie lässt sich ein Gespräch über Gottesbilder und Vertrauen im Journalismus abschließen? Renate Schmidt-Kunz weiß sofort, was zu sagen ist.
Amen. Es ist nämlich aramäisch und heißt, so soll es sein.
Das Gespräch mit Renate Schmidt-Kunz hat Desiree Brammer geführt. Komplexe Studien auswerten, daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Experten und Expertinnen so zusammenfassen, dass auch Laien schwierige Zusammenhänge verstehen können. Gerade in der Covid-19-Krise wurde deutlich, wie wichtig ein fundierter Wissenschaftsjournalismus ist. Barbara Daser, die Leiterin der aktuellen Wissenschaft Hörfunk beim Österreichischen Rundfunk, erzählt im Zoom-Gespräch mit Raphael Krapscher, worauf es bei der Auswahl der Quellen ankommt, welche Herausforderungen es gibt und wie Covid-19 die journalistische Arbeit und die Gesellschaft verändert.
Zum einen gibt es ein dominantes Thema, ein dominantes Thema für alle Ressorts, also nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Innenpolitik, für die Wirtschaft, für das Ressort Ausland oder Chronik. Es ist ein Thema, das tatsächlich auch alle Hörerinnen und Hörer oder alle Medienkonsumenten in ihrem Alltag betrifft. Es ist ein Thema, das ungewöhnlich viel Emotionen hervorruft, ein Thema, das polarisiert. Ähnliche Polarisierung, meine ich, hat es in der Gesellschaft, in der Bevölkerung zuletzt gegeben im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise vor einigen Jahren.
Im ersten Lockdown arbeitete der Großteil des Radioteams im Homeoffice. Die Studios im ORF-Funkhaus waren nur eingeschränkt verfügbar. Auch heute gibt es strikte Regeln, wie viele Journalisten und Journalistinnen sich in den Büros und Studios aufhalten dürfen. Um Beiträge zu Hause in Studioqualität zu produzieren, braucht es viel Kreativität.
Wir haben unsere Studios zum Beispiel für die Moderationen in den Schrank verlegt oder unter die Bettdecke. Wir haben zu Hause recherchiert. Die Interviews haben sich verändert insofern, als wir keine Face-to-Face-Interviews mehr gemacht haben, sondern das meiste via digitaler Tools. Wir im Wissenschaftsressort haben in den ersten Monaten keine Pressekonferenzen mehr besucht, sondern viele Pressekonferenzen wurden gestreamt. Die haben wir uns angehört und haben dann zusätzliche Interviews geführt.
Auch die Art der Berichterstattung habe sich seit der Corona-Pandemie zum Teil verändert.
Was wir aus meiner Sicht beibehalten könnten, es gab viel mehr Analysen on air, sogenannte Studiogespräche mit Kollegen, Kolleginnen, um das Thema ein bisschen einzuordnen oder um dem Publikum Gedanken mitzugeben, damit sie selbst sich eine Meinung bilden können zu einem Thema.
Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, sich bei geeigneten Quellen zu informieren. Meinungen, die auf Social-Media-Plattformen oder generell über das Internet verbreitet werden, seien oft nicht wissenschaftlich fundiert.
Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram kann de facto jeder und jede seine Meinung kundtun und erreicht damit ein sehr großes Publikum. Man beobachtet, dass es vielen Menschen extrem schwer fällt, in dieser Flut an Erfahrungsberichten, an Meinungen oder auch an Beschimpfungen, an Echauffierungen oder so, sich noch zurechtzufinden. Da hoffe ich, dass man den seriösen Medien glauben kann und dass man dort Informationen sucht. Wir versuchen, eine Art Korrektiv zu sein zu diesen unzähligen Meldungen und zu diesen Meinungen, die im Netz kursieren. Korrektiv meine ich in dem Sinn, wir müssen per Gesetz, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja unabhängig und objektiv sein. Das heißt, wir können diesem Wirrwarr an Meinungen Fakten gegenüberstellen.
Barbara Daser wurde 2018 als Journalistin des Jahres in der Kategorie Wissenschaft ausgezeichnet. Daser befindet sich seit kurzem in einem sogenannten Sabbatical und ist daher temporär nicht in der aktuellen Wissenschaft bei Ö1 tätig. Normalerweise beschäftigt sich die Journalistin jedoch mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus aller Welt. Beim Thema Corona sei das jedoch nicht immer einfach.
Bei Covid-19, beim Coronavirus, ist sich ja auch unter Anführungsstrichen die Wissenschaft nicht immer einig. Und es muss sich auch wieder unter Anführungsstrichen die Wissenschaft im Laufe der Wochen, im Laufe der Monate, im Laufe des Lernens, im Laufe des Erforschens immer wieder korrigieren oder Aussagen präzisieren.
Bei der Auswahl der wissenschaftlichen Quellen ergeben sich ebenfalls einige Herausforderungen.
Seit Corona haben wir mit einer Flut an Studien und vor allem an den sogenannten Preprints zu tun. Also das sind vorveröffentlichte Studien, die noch nicht durch einen Begutachtungsprozess gegangen sind. Also das ist explodiert, die Anzahl an Studien, die plötzlich auf dem Markt sind und wo man auswählen muss, was man liest. Das ist extrem anspruchsvoll, eine Auswahl zu treffen.
Die aktuelle Rolle des Wissenschaftsjournalismus, dem sich Daser in ihrer Arbeit beim ORF verschrieben hat, beschreibt die Journalistin so.
Aus meiner Sicht ist die Rolle des Wissenschaftsjournalismus, dass wir dem Publikum helfen, die Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen und auch selber wieder Fragen zu stellen.
Die letzten Monate hätten gezeigt, dass Wissenschaftsjournalismus aktuell sehr gefragt bei Medienkonsumentinnen und Konsumenten sei. Das würden auch die Aufrufe der letzten Zeit auf die ORF-Website science.orf.at zeigen, auf der wissenschaftliche Artikel veröffentlicht werden.
Da haben wir einen sehr großen Zuspruch gesehen, vor allem in den ersten Monaten. Science.orf.at war von den diversen ORF-Kanälen jener mit dem größten Zuwachs. Das hat uns bestärkt in unserer Arbeit. Wir werden als glaubwürdige Quelle gesehen, als eine Quelle, wo man Informationen bekommt, wo man Fakten bekommt, um sich daraus selbst eine Meinung zu machen.
Bei all der Berichterstattung über Covid-19 sei es aber auch wichtig zu beachten, dass es auch noch andere wichtige Themen gibt.
Ich habe mich bemüht, für die Formate, für die ich Verantwortung trage, darauf zu achten, dass andere wichtige Themen nicht untergehen. Also wir haben weiterhin viel über die Klimakrise berichtet. Das war mir sehr wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wir haben weiterhin versucht, an Forschungspolitik dran zu bleiben. Wir haben weiterhin versucht, an allgemeinen Gesundheitsthemen dran zu bleiben. Und wir haben versucht, auch Themen ganz abseits der Coronavirus-Pandemie aufzugreifen.
Berichte über Covid-19 werden die österreichische Medienlandschaft und speziell den Wissenschaftsjournalismus wohl noch länger begleiten. Für die Arbeit in diesem Bereich ist auch in der aktuellen Situation weiterhin Folgendes wichtig.
Fragen, 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 Fragen. Dinge hinterfragen und Aussagen hinterfragen. Sich auch eine zweite Meinung einholen. Das ist das Um und Auf.
Diesen Beitrag gestaltete Raphael Krapscher. Gesprochen hat Udo Seelhofer. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.